QuickDraw.
24 Menschen, 24 Geschichten. Eine Podcast-Produktion des österreichischen Gewerbevereins ÖGV und der Podcast-Agentur QuickDraw.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast 24 Geschichten. Mein Name ist Sascha Ladurner und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir gehen heute etwas auf den Grund, dass viele familiengeführte Unternehmen, Mittelständler, allen voran Handwerker und Gewerbetreibender gut kennen. Du hast ein gutes Angebot, du lieferst super Arbeit, deine Kunden sind auch zufrieden, aber trotzdem, du fragst dich manchmal, wie kann es eigentlich kommen, dass Mitbewerber Aufträge kriegen, von denen du erst gar nichts erfahren hast? Warum bei dir nur Anfragen kommen, bei denen als erstes nur nach dem Preis gefragt wird und warum es überhaupt so schwer ist, im Kopf der Kunden zu sein, wenn jemand in deiner Region genau das braucht, was du ja anbietest? Und nein, das Problem ist fast nie das Handwerk, das du lieferst. Es ist vielmehr die Frage, ob die Menschen wissen, wofür du stehst und die Leute überhaupt an dich denken, wenn sie Bedarf haben. Und nicht zuletzt, ob sie dir auch schon vertrauen, bevor die Anfrage kommt. Und das führt uns zum heutigen Gesprächsthema, nämlich das Thema die Marke. Aber nicht im visuellen Sinne, bestehend aus Logo, Website und Hochglanzprospekten, das gehört auch dazu, sondern als das, was euren Betrieb ausmacht, wenn am Stammtisch über ihn gesprochen wird. Mein heutiger Gast unterstützt Familienunternehmen aus Oberösterreich genau beim Finden ihrer Marke. Dabei hat er Markenarbeit so vereinfacht, dass sie ohne viel Fachjargon und Passwort-Bingo greifbar wird und, natürlich möchte ich da schon fast sagen, ist auch er selbst Familienunternehmer. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Arno Hochsteiner.
Servus Sascha, grüß dich. Danke für die Einladung. Freue mich drauf.
Bin auch schon sehr gespannt, was wir heute reden. Aber Arno, bevor wir loslegen, bei uns im Podcast ist Usus, dass sich die Gäste einfach selber kurz vorstellen. Sag uns in einer Minute, wer du bist und was du genau machst.
Ja, eine Minute. Ich halte die Zeit ein. Ich bemühe mich. Und zwar, mein Name ist Arno Hochsteiner, bin Inhaber von einer Werbeagentur Design Kitchen, seit 2004. Habe mich entwickelt, ich komme aus dem Grafikdesign, habe mich dann entwickelt weiter zu einer Werbeagentur mit Mitarbeiter 2018. Habe ich eine sehr herausfordernde Situation gehabt und habe meine Positionierung komplett neu überdacht und habe daraus Marken für oberösterreichische Familienunternehmen entwickelt, weil das sind die Kunden, für die ich da sein möchte. Also das ist so meine berufliche Leidenschaft, Markenstrategie, Markendesign und Markenkommunikation, das ist klassische Marketing. Mein Leitspruch, es gibt da nichts Lässigeres, als wie oberösterreichische Familienunternehmen mitzugestalten. Das ist meine Berufung, das ist mein Beruf. Und das andere ist halt, ich bin leidenschaftlicher Rallfahrer, wie man hinten sieht. Taugt mir total. Ich fahre Sommer wie Winter mit dem Rall in die Arbeit und bin Facebook-Admin von der Gruppe Radfahren in Oberösterreich. 23.400 Follower, nicht ganz ums Eckerl. Und habe einen Radreiseblog mit Radsherren, wo es um die Berichte unserer Radreisegeschichten geht, aber nicht so sehr schneller, höher, weiter, sondern es soll amüsant und zum Schmunzeln sein. Einfach anregen, dass man aufs Radl springt, weil es einfach cool ist, wenn man die Stadt mit dem Radl bevölkert. So, Monolog endet, das bin ich.
Sehr gut.
Freue mich auf den Plauderer.
Ja. Haben wir jetzt viel erfahren. Und den Blog, die Radsherren, habe ich jetzt gehört, heißt er?
Radsherren.at, ja.
Ja, genau. Cooler Titel, den werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken, also für alle Radler.
Cool, danke, gefreut mich sehr. Ja.
Klickt es da dann drauf. Arno, aber jetzt steigen wir direkt einmal in dieses Thema und jetzt stelle ich einfach einmal eine Behauptung auf, sage ich mal, und zwar, dass die meisten Betriebe in Österreich ihre Aufträge nicht verlieren, sondern gar nicht erst kriegen, weil sie von den Aufträgen gar nichts erfahren. Ja? Weil die Menschen rundherum sie schlicht und ergreifend gar nicht am Radar haben, dass es dieses Unternehmen gibt. Und was ist da deine Meinung dazu?
Naja, du hast vollkommen recht, weil in Wahrheit geht es ja um die Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit ist der Schlüssel. Aber nicht nur die Sichtbarkeit alleine, sondern auch die Bekanntheit für die Kernleistung. was macht das Unternehmen, wie macht es anders als wie der Mitbewerber und warum. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Trigger, der Interesse und Neugier erzeugt. Warum macht man das und für wen? Wenn man natürlich mit der Zeit daran arbeitet, für das sichtbar und bekannt zu werden, werden die richtigen Kunden auf dich ansprechen, werden dann auch über dich sprechen und werden dann irgendwann einmal, wenn die Zeit reif ist, auf dich herantreten. Wir werden sagen, hey, ich habe von dir gehört, ich habe dich gelesen, ich habe auf der Webseite gesehen, was du machst, das ist genau mein Thema, das brauche ich jetzt. Können wir doch miteinander das erste Gespräch führen, beziehungsweise können wir zusammenarbeiten. Und ich glaube, ich würde das umdrehen, Marke schafft diesen Effekt nicht, dass man davon erfährt, sondern dass man gefunden wird. Das ist ein Riesenunterschied.
Alles klar,
weil
ja, stimmt.
Sobald, ja, absolut, sobald ein interessierter Kunde an dich herantritt, vielleicht sogar durch eine Empfehlung, geht zu X oder Y, der macht es richtig gut, dann hast du einen ganz anderen Hebel im Gespräch, im Erstgespräch, weil die Neugier und das Interesse ist halt relativ hoch. Du musst nichts verkaufen, sondern du checkst mal ab, ob ihr matcht, du und der Kunde.
Ja, das ist ein super Ansatz, stimmt, weil ja, es macht den Unterschied aus, ob man gefunden wird oder nicht dann am Ende des Tages.
Genau.
Du, aber Arno, warum, egal jetzt, ob das ein riesiges Unternehmen ist oder ein kleines Unternehmen, wenn man jetzt über Marke redet, klingt das nämlich ganz anders, was du sagst, als wie das, was man aus den Unternehmen raushört. Da habe ich immer so das Gefühl, Marke ist ein Logo, das ist die Website, das ist, dass meine Prospekteln gleich ausschauen, dass das Auto so gebrandet ist, wie es gehört, und dann habe ich eine Marke. Da gibt es aber offensichtlich ein Mismatch zwischen dem, was du sagst und dem, absolut, was die Unternehmen da dann das Gefühl haben, was Marke ist.
Ja. Marke ist ganz, ganz einfach gesagt der Ruf. Wenn jemand dein Unternehmen nennt, jemand über dich spricht oder irgendwas erzählt, dann geht ein Bild auf in dem Kopf vom Gegenüber. Das Bild ist entweder positiv oder negativ besetzt. Weil wir kennen das jetzt, reden wir mal vom Negativen, weil das ist natürlich sehr, sehr einfach und griffig. Du hast mit einem Menschen noch nie Kontakt gehabt, aber du hast schon dreimal was Negatives von ihm gehört. Hat der in deiner Wahrnehmung, man spricht dann Berührungspunkt, weil ich habe dreimal was Negatives von dem Menschen gehört, dann speicherst du den Menschen negativ ab. Jetzt aber umgekehrt formuliert, wenn du jetzt dreimal mit einem Unternehmen noch nicht zu tun hattest, aber sehr, sehr Positives hörst von einem Unternehmen oder Positives wahrnimmst, also diese Wahrnehmung, das sind Berührungspunkte, dann hast du automatisch ein Bild. Und wichtig ist, nicht nur einmal, sondern mehrmals hast du ein Bild von dem Unternehmen, von der Person, von dem Dienstleister und von der Leistung. Das macht die Marke. Also nur mal zum Abschluss, Marke ist nichts anderes als der Ruf. Und wenn du dann praktisch in deine vorangegangenen Aufzählungen, Logo, Prospekte, Webseiten, Autobeschriftung, das ist ja nichts anderes als wie, das muss ich jetzt anders klären, und zwar Premium schaut anders aus wie Discount.
Ja.
Technik schaut anders aus wie bodenständig. Regionalität, Naturnähe wirkt anders wie digital. Das heißt, ich erarbeite mir als Unternehmer alleine oder mit mir eine Positionierung. Damit arbeitest du aus, wofür du stehst. Und das Logo und alle anderen Kommunikationskanäle übersetzen das, machen das sichtbar und greifbar. Weil wir kennen S-Budget und wir kennen aber auch von dem Lebensmittelriesen ja auch die Premium-Marke. Die schaut ganz anders aus. Und das ist der Punkt. Diese visuelle Übersetzung, der Transport der Botschaft macht ein Unternehmen greifbar.
Und das heißt natürlich dann in diesem Fall, in einem unternehmerischen Umfeld, kann ich auch den alten Spruch, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, nicht gelten lassen.
Ja, tatsächlich braucht man sich dann nicht wundern, wenn dann nur mehr Kunden daherkommen, die entweder extrem schwierig sind, weil die wollen halt tatsächlich nur eine Leistung zu einem minimalen Preis, weil man halt nie wirklich den Kunden begeistert hat. Wenn du es geschafft hast, über Jahre deine Kunden zu begeistern, wirst du dann auch potenzielle neugierige Kunden erreichen, weil über dich gesprochen wird. Ja. Lästige Kunden sind einfach ein Signal, dass du in der Vergangenheit vielleicht was Falsches gemacht hast. Oder beziehungsweise, wenn Kunden nicht bereit sind, deinen Preis zu zahlen, musst du auch überlegen, ob du was Falsches gemacht hast. Mhm. Oder nicht die richtigen Kunden kommen. Mit einem komplett anderen, mit komplett anderen Leistungserwartungen.
Wie geht man jetzt damit um? Ich komme ja aus einer, also aufgewachsen bin ich in einer eher ländlichen Umgebung in Tirol. Und,
ja, mit Allande.
Genau, ja, wir kennen das ja. Und da ist man ja sehr geprägt wirtschaftlich von diesen regionalen Betrieben. Ja, das sind einmal kleinere Familienbetriebe, das sind größere Familienbetriebe, teilweise sind sogar Industriebetriebe daraus entstanden, die recht groß sind. Ja. Aber wenn ich da jetzt am Stammtisch sitze, dann höre ich ja sehr oft von Unternehmern oder so, das brauche ich alles nicht, meine Kunden, die kennen mich schon. Ja. Da bin ich irgendwann so hin und her gerissen, weil ich glaube ja zu einem gewissen Grad stimmt, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Wo ziehst denn du da so eine Grenze, wo du sagst, okay, da ist was dran an dem Satz, das kann schon funktionieren, aber eben nur bis dahin und nicht weiter?
Ja, also dieser Satz ist halt einfach eine Grundsatzentscheidung des Unternehmens, aber er muss halt dann einmal rechnen, wenn es genau in diesem regionalen Kontext tiefgreifende Veränderungen gibt, dass irgendwann so sein kann, dass ihm halt die Kunden abhanden kommen. Wie auch immer das ausschaut. Und wenn du aktiv an deinem Ruf, an deiner Marke und dann auch das nach außen trägst und kommunizierst, ob du jetzt Kunden hast oder nicht Kunden hast, also tatsächlich, ob du Kunden hast, arbeitest du an deinem unternehmerischen Wert. Das heißt, wenn du jetzt aktuell keine Kunden brauchst, weißt du, ausgelost bist und weil es genug zu tun hast, aber dennoch immer an deiner Marke arbeitest und dann auch in deine Marke investierst, arbeitest du ja an deinem Wert. Mhm. Und ich brauche keine Marken. Ich habe einmal den Spruch gehört von einem potenziellen Kunden, geh hör auf, ich bin ja nicht Adidas. Ich brauche keine Marken. Ja, aber Adidas hat auch mal angefangen. Ich glaube, die waren so irgendwie 1919 unterwegs. Habe ich mal in einen Blog reingeschrieben. Bin mir nicht mehr 100% sicher. Bitte möchte die Hände nicht ins Feuer legen dafür. Aber Adidas hat irgendwann beschlossen, für etwas zu stehen und hat irgendwann mal angefangen, nur diese Positionierung zu bedienen, zu befeuern, dafür stark zu werden und dann über die Jahrzehnte zur starken Marke zu werden. Und klassisch, Familienunternehmen haben aus meiner Sicht viel mehr Potenzial, zur Marke zu werden, weil sie in Wahrheit ja schon, erstens haben sie einen ganz einen kleinen Radius, um dann dafür bekannt zu werden und können dann laufend ausarbeiten, aber sie machen intuitiv schon so sehr viel, um zur Marke zu werden. Nicht jeder, aber sehr viele.
Ja, weil sie ja wahrscheinlich auch in der Region sehr verankert sind. Also ich glaube, dieses Thema Marke muss ich ja nicht immer international sehen, sondern die kann ja regional die Marke sein, wo ich eben dann, wenn man an einen Tischler denkt, dann denkt man an mich. Oder wenn man an einen, weiß es nicht, an den Bauernladen denkt, dann denkt man halt an mich. Ja. Das ist im Grunde genommen ganz egal, um was es geht.
Ja. Aber vielleicht darf ich da kurz reinhängen.
Bitte.
Und zwar, weil du ja gesagt hast, das große internationale Unternehmen zur Marke zu werden. Die kleinen Unternehmer glauben, die großen Unternehmer tun sie viel leichter. Das stimmt ja gar nicht, weil die Unternehmer haben einen viel kleinen Umfeld oder Radius zu bedienen, weil ich habe aus Eigennutz unter anderem den Raum Oberösterreich für mich bestimmt, weil Welslin-Steyr ist ein sehr starkes wirtschaftliches Dreieck und es geht viel schneller, in diesem Dreieck bekannt zu werden. Ich habe viel weniger Reibungsverluste. Es geht viel einfacher, dass ich genau für diesen Bereich bekannt werde. Und je knackiger, desto besser. Mhm. Für die Marke, für den Ruf und für den Wert.
Wenn jetzt, so wie du sagst, die Marke, also auch der Ruf ist das, also wofür mich Kunden halten oder für was ich stehe, wie kann ich das jetzt als Handwerks- oder Gewerbetreibender, sage ich jetzt einmal, wie es bei dir ist, im Innviertel zum Beispiel, in der Praxis aber umsetzen? Was heißt denn das dann für so einen Unternehmer? Ruf, wie geht man sowas an?
Ich hab tatsächlich, also mit den richtigen Fragen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, mit den richtigen Fragen, dass man sich entweder selbst die richtigen Fragen stellt oder beziehungsweise auch jemanden holt. Ich bin zum Beispiel in dem Projekt gern der DAO. Der dümmste anzunehmende User. Ich habe keine Ahnung von seiner Branche und ich bringe den neutralen Blick rein. Das ist der DAO, der dümmste anzunehmende User. Aber der Punkt ist, mit den richtigen Fragen kann man auch daran arbeiten, seine Positionierung auszuarbeiten. Der Tischler ist ein Tischler. Aber der Tischler mit Spezialisierung auf Wendeltreppen macht einen Riesenunterschied. Der wird nach 5 Jahren als der Spezialist für Wendeltreppen angesehen. Wenn ihr Wendeltreppen haben will, geh zum Tischler Huber oder wie er immer heißt. Und ich habe es ja selbst am eigenen Leib gespürt. Ich habe eine Werbeagentur seit 2004. Der Punkt ist, ich bin 14, 15 Jahre eine Werbeagentur gewesen, ohne irgendwelche Unterscheidung. Ich habe alle Aufträge genommen, ich habe alle Kunden gehabt. Ich habe große gehabt, wie kleine gehabt. Und tatsächlich war ich nicht greifbar. Ich bin dann auch durchaus zu Aufträgen gekommen wegen dem Preis, beziehungsweise weil es sympathisch war oder weil es halt gerade gut gepasst hat, aber nicht wegen meiner Positionierung. Erst durch eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, 2018, habe ich die Positionierung Marken für Familienunternehmen in Oberösterreich ausgearbeitet und das schaut natürlich Familienunternehmen, regionale Bodenständige ins Herz. Ah, da gibt es ja einen Typen. Der ist genau der Richtige.
Okay, ah, spannend.
Ja.
Was ist denn da so ein erster konkreter Schritt dazu, dass sie das machen kann?
Naja, die Positionierung tatsächlich. Also vielleicht ein anderes Beispiel, Ökoplant. Das ist, seit Jahren erzähle ich das Best-Case-Praxis-Beispiel. Ökoplant war ein Gartengestalter, hat einen sehr starken Mitbewerb gehabt, war halt auch entsprechend preisintensiv, weil halt natürlich das sehr, sehr vergleichbar ist und in der strategischen Positionierung hat Ökoplant dann mit uns gemeinsam ausgearbeitet, sie werden künftig nur mehr für die Spezialisten für große Bäume arbeiten. Mhm. Das heißt, das ist ein Grundsatzbeschluss, der dann auch gelebt werden muss durchs Tun und durch die Leistung und durch die Kommunikation. Ich sage immer wieder, mach, wenn das Projekt oder wenn eine Anfrage zu dir passt und es passt halt gerade jetzt mit dem Umsatz, dann mach das bitte, aber sprich nicht darüber, sprich Marketing. Weil, bestes Beispiel, die Michi hat gesagt, du, im Sommer ist bei den Gartengestalter oder in der Baumschule, ist ruhig. Und sie ist natürlich sehr unternehmerisch im Fokus drauf und hat gesagt, du Anno, hast du das schon gesehen? Es ist Hochsommer, wir haben 35 Grad, es sind so derartig viele Hecken, verdorrt machen wir doch eine Heckenaktion und verkaufen wir dann jetzt Juli, August Hecken. Und ich habe gesagt, Michi, wir haben jetzt 3 bis 4 Jahre daran gearbeitet, dass ihr die Spezialisten für große Bäume werdet. Durch Marketing, Kommunikation und Positionierung. Ihr verkauft keine Hecken und ihr seid Qualitätsanbieter, auch nicht über Rabatt. Die Michaela, die Geschäftsführerin, hat darüber nachgedacht, hat gesagt, danke, du hast recht, machen wir das so. Wie wird man zu einer Marke, indem man konsequente Dinge macht, für die man steht? Würde ich jetzt zum Beispiel ausposten, über LinkedIn oder Social Media. Ich habe jetzt ein großes Riesenprojekt für ein Pharmaunternehmen in Berlin. Würde ich nicht glaubhaft sein. Ich habe das mehrmals erlebt.
Ja. Na, schadet der Reputation das, dann. Ja.
Genau, schadet der Marke. Ich habe unter anderem auch aus Interesse für ein Kulturinstitut Strategie-Workshop geführt. Und die Begeisterung war groß. Haben wir gesagt, das könnte man eigentlich auf Social Media posten. Sage ich, tut mir leid, geht sich nicht aus. Ihr seid kein Familienunternehmen. Mhm. Das ist der Punkt. Und da braucht es dann auch wirklich die Konsequenz, dann wirklich sich auf die Zunge zu beißen. Wirklich. Und nicht darüber zu reden. Und mich hat es fast verbogen, vor lauter inneren Schmerzen, wie ich meine Projekte für die Föstalpine von meiner Webseite gelöscht habe. Ich habe dann auch bei einer Ausschreibung für das Parlament Wien für die Interimsgebäude mitgemacht, bin eingeladen worden, habe ich auch gelöscht. Aber das tut halt weh, aber das ist die Konsequenz.
Okay, also da bist du dann schon da gehst du dann wirklich bis zum Schluss, weil es am Ende des Tages dann halt besser einzahlt. Ja,
Naja, es ist die Konsequenz. Ja, ja. Genau, ja. Das ist die Konsequenz. Und auch interessant vielleicht zur Anekdote, dass man das halt dann besser nehmen kann. Triff eine Freundin von mir in der Fußgängerzone. Ja, Anna, wie geht's denn? Und sage, ja, du, ich war jetzt gerade in Nürnberg. Und sie sagt, hey, ist aber nicht Oberösterreich. Also du wirst ja in Wahrheit immer verprüft und du wirst immer kontrolliert, ob du deiner Maxime treu bleibst. Und wenn du treu bleibst, wirst du zur Marke. Wenn du nicht treu bleibst, und das ist das Verwässern. Das heißt, du sagst, ich bin jetzt künftig für nur mehr diese Kunden und für diese Leistung der Ansprechpartner und sagst aber ständig, ah, das mache ich eigentlich auch und das mache ich auch und das mache ich auch. Und aus einmal wird aus einer Marke ein Bauchladen. Mhm. Und das ist nicht sexy.
Verstehe ich. Was mich auch noch interessiert, und zwar, das habe ich so ein bisschen auch, aus einer Studie, da muss ich jetzt ganz schnell auf meinen Schwindelzettel schauen, wer das nämlich genau gesagt hat, weil das hat man nicht ganz genau gemerkt. Und zwar war das Bisalski, genau. Ja, die haben das herausgefunden anscheinend, dass Betriebe mit starker Markenreputation im Schnitt auch 10% höhere Preise durchsetzen können als der Mitbewerber. Ja. Kannst du jetzt aus deiner Erfahrung heraus sagen, dass das auch bei regional tätigen Unternehmen dann der Fall ist oder betrifft das eigentlich dann eher, glaubst du, nur die Großen?
Also ich kann das tatsächlich nicht mit einem Wert belegen, weil ich bin nicht so sehr der Zahlendenker, ich bin der emotionale Denker und Markenentwickler. Ja, definitiv, weil Angebot und Nachfrage, wenn es von zum Beispiel 100 Gartengestalter nur einen Spezialisten für große Bäume gibt und dann die Nachfrage für diesen einen Spezialisten für große Bäume entsprechend hoch ist, weil die Menschen sagen, ich habe keine Zeit, um ewig zu warten, ich möchte gleich einen großen Baum, dann wird natürlich die Nachfrage größer sein als das Angebot und dann steigt der Preis.
Mhm. Richtig, indem ich mich spezialisiere, bin ich in einer Nische, wo die Konkurrenz auch weniger wird. Und
definitiv, ja.
Genau, ja, macht Sinn. Ja. Das leitet mich nämlich schon über dann ein so ein bisschen in die nächste Frage eigentlich, weil ich wollte jetzt wirklich so fragen, was sagst du denn dann so jemanden, der zu dir eben sagt, na, aber wenn ich mich so spezialisiere, dann verliere ich ja auch Kunden und kann ich mir das überhaupt leisten?
Ja, also grundsätzlich sagt das auch jeder Kunde zu mir, der vorher noch keine Marke gemacht hat, ah, das kann ich mir ja gar nicht leisten. Und auch ich habe dasselbe Problem gehabt, wie ich mich dann praktisch committed habe zu dieser Positionierung, habe dann auch Kunden entsprechend abgesagt. Das tut weh. Aber da sind wir bei dem sprichwörtlichen Markenmut. Man muss gar nichts im Leben. Aber je konsequenter, je mutiger du auftrittst, natürlich ist bei der Beschlussfassung noch nicht wirklich konkret, aber es wird erst konkret, wenn du an deiner Marke arbeitest und diese lebst. Ja, du verlierst Kunden. Aber die Falschen, die nicht zu dir passen. Ja, so sehe ich das. Weil vielleicht auch wieder sehr plakativ reflektiert, gehen wir wieder über das Thema Arno und die Werbeagentur. Ich habe sehr, sehr lang für die Voestalpine gearbeitet. Danke für die Projekte, danke für die Möglichkeit. Ich bin total happy. Ich passe nicht dazu.
Okay.
Es ist ein Konzern. Ganz andere Gepflogenheiten, ganz andere Kulturen, ganz andere Dynamik und ein ganz anderes Tempo. Ich brauche Agilität, schnelle Entscheidungen und auf Augenhöhe mit den Entscheidern in Dialog zu gehen. Ich verliere die Voestalpine, weil es nicht zu mir passt oder umgekehrt.
Mhm.
Ja, und auch die Kunden, die halt beschließen, zur Marke zu werden. Und wenn es dann tatsächlich den Mut nicht aufbringen, konsequent dafür einzutreten, dann ist es schon um die Energie, ganz offen.
Verändert das was auch mit dir als Person, wenn du wirklich so die ersten Male aktiv Nein sagst zu jemandem? Weil das ist ja auch, ich denke mir, da kommt ja jemand, der will ja vielleicht mit dir zusammenarbeiten. Der hat sich die ausgesucht, weil er sich denkt, boah, der Arne, der macht das super, das habe ich gesehen. Ja. Und du sagst zu ihm schlicht Nein, weil eben jetzt der Holzverarbeiter nicht aus Steyr kommt, sondern aus Kundl in Tirol.
Ja, es macht was mit mir. Also die ersten Anfragen, die man absagt, die dann weh. Also mir hat es sprichwörtlich den Magen verbogen, wie ich gesagt habe, nein, tut mir leid, ich habe derzeit kann ich keine Aufträge übernehmen. das war nicht ehrlich, aber das war halt die Notlüge, weil natürlich ich den Kunden nicht vor den Kopf stoßen wollte. Aber in weiterer Folge erzeugt es und erhöht es dein Selbstbewusstsein, das Unternehmerische und den Selbstwert. Weil Absagen sind Absagen, das muss man lernen, das tut nicht jeder gern. Oder das dann die wenigsten gern. Aber zugleich gibt er dann die begeisterten Kunden, für die du dann nämlich den Slot frei hast. Du hast ja die Zeit, weil du nicht für die falschen Kunden mehr oder weniger deine Zeit reserviert hast. Diese Begeisterung der Kunden gibt dir den Selbstwert und das Selbstbewusstsein und das lässt die richtig breit grenzen, diese Begeisterung. Und ist ein Best, langfristig, durch die Empfehlung.
Ja. Wie setzt man sowas jetzt in der Realität um? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, für viele, die sich jetzt über sowas Gedanken machen und sagen, okay, vielleicht müssen wir uns einmal wirklich genauer positionieren. Ja?
Ja.
Das klingt ja so ein bisschen sehr nach aufwendigen Strategie-Workshop und. Ja. Und jetzt habe ich aber vielleicht einen Betrieb mit 10, 15 Mitarbeitern. Ja? Da kann ich ja nicht einfach 4 abstellen, ein halbes Jahr, die sich dann um das kümmern. Ja? Wie setzt du sowas um oder wie muss man sich das jetzt einmal vom Aufwand her vorstellen, damit ich einmal zu einer ersten guten Positionierung komme, wo ich dann rausgehen kann als Unternehmer oder als Unternehmerin und sagen kann, gut, jetzt wissen wir mal zumindest, für was wir stehen oder stehen wollen.
Also grundsätzlich habe ich es ja, mein Credo ist, keep it simple, es darf keine Raketenwissenschaft sein, dass die Familienunternehmen, die sind ja hands-on in der Mentalität, das auch wirklich nehmen können. Und die haben ja tatsächlich Angst, wenn das auf einmal so ein wissenschaftlicher Prozess ist.
Genau.
Tatsächlich ist trotzdem sehr, sehr fundiert, aber es gibt verschiedene Ausprägungen. Nummer eins, frage zuerst einmal in sehr umfassenden Gespräch, was willst du überhaupt erreichen?
Mhm.
Und davon leite ich den Prozess ab. Wenn er sagt, die Weltherrschaft, dann schaut die schon ganz anders aus, als wenn er sagt, ich möchte gern in Oberösterreich bekannter werden und ich möchte gern eine Positionierung ausarbeiten, um auf meiner Webseite darauf hinzuweisen und dann Social Media konkrete Kommunikation launchen. Dann habe ich zum Beispiel unterschiedliche Zugänge und ich habe zum Beispiel einen Walk and Talk. Das ist, ich gehe mit meinem Kunden in der Welser Traunauer, 200 Meter von meinem Büro entfernt, spazieren. Davor kriegt der Kunde von mir eine umfassende Agenda. Ich nehme dann ein Steckmikrofon mit, nehme das Handy mit, schalte das Handy auf Aufnahme, schauen wir, dass wir das Gespräch einfach sehr, sehr interessant gestalten, weil im Gehen kommt das Gespräch so in den Flow.
Mhm.
Und wenn man nicht am Tisch sitzt, sondern in der Traunau, im Grünen, über sein Unternehmen und sein Projekt dann spricht, unglaublich, wie der Unternehmer dann ins Erzählen kommt, weil er hat ja in Wahrheit alles im kleinen Finger. Der braucht sich ja nicht vorbereiten auf das Thema. Das heißt, im Idealfall ist die erste Strategiearbeit in einem halben bis dreiviertel Tag erledigt. Sprich, okay. Agenda, Walk and Talk, dann gehen wir in die Analyse rein, dann gibt es eine strategische Positionierung, die wird entweder ausgearbeitet. Ich nutze unter anderem auch KI-Tools dafür. Ich bin draufgekommen, Fireflies versteht Oberösterreichisch perfekt. Du als Tiroler, ich als Oberösterreicher, wir wissen, dass zum Beispiel Menschen aus Hamburg mit unserem Dialekt echt ein bisschen eine Challenge haben.
Ja, weil sie nicht Deutsch können.
Ja, ja. Okay, das ist das tirolerische Selbstbewusstsein. Ja, das ist einfach gut so. Und dann kann ich das auch, dann erhalte ich ein Transkript. Und mit diesem Transkript kann ich dann mit einem KI-Tool die strategische Positionierung ausarbeiten. Und dann kann ich, es ist quasi mein Strategie-Match-Partner, dann kann ich mal schauen, was kriege ich vom KI-Tool ausgespuckt mit einem entsprechenden Briefing, was ist meine Wahrnehmung und dann kann ich das zusammenführen und besonders hervorrufen oder auszustreichen möchte, bei so einem Gespräch sind die Diamanten zwischen den Zeilen, wenn das unbewusste Ich zum bewussten Ich was sagt. Das würde er nie niederschreiben, wenn er sagt, so, ich sitze mir jetzt hin, Laptop und schreibe, für was mein Unternehmen steht.
Mhm.
dieses Gespräch, hebt Dinge aus der inneren Magengegend nach oben und trägt es nach außen, dass wir das dann entsprechend aufzeichnen können und da entwickeln wir die strategische Positionierung. Wenn es ein bisschen ein größeres Unternehmen ist, dann machen wir das mit einem Team. Und wenn es nur ein größeres Unternehmen ist oder wenn es umfassender ist, dann sitzen wir den ganzen Tag zusammen, kombiniert mit einem Walk and Talk, beziehungsweise dann in einem Workshop-Setting. Und die Ausprägungsstufen sind dann zum Beispiel je nach Unternehmensgröße 3, 5, 9, 10, 15, 16 Interviews mit Menschen, die nicht Teil des Unternehmens sind, sondern das sind Kundenpartner, die geben dann den Blick von außen und dann können wir vergleichen Innensicht, Außensicht. Stimmt die Innensicht mit der Außensicht überein? Das heißt, Fazit, es ist keine Raketenwissenschaft, weil ich für jedes Unternehmen einen Prozess zur Verfügung habe, maßgeschneidert für den jeden einzelnen Unternehmer. EPUs, kleinere Unternehmen, machen wir einen Walk and Talk. Dann haben wir wahrscheinlich in 3 Stunden oder 3/4 Tag eine erste Positionierung, die man ständig weiterentwickeln kann. Oder wir gehen den nächsten Schritt weiter, Workshop-Setting oder Workshop-Setting mit Interviews für die Außensicht. So, das war jetzt ein bisschen lang, tut mir leid.
Nein, das aber ist ich glaube, ja das genau Wichtige ist,
dass man das Bild zeichnet. Ja. Ja.
Das heißt, also ihr macht das geht dann wirklich hin in so eine Art Richtung Fokusgruppenbefragung, wo ich die Leute dann auch wirklich auf das abklopfe. Stimmt dieses, wie hast du es genannt, die Außensicht, also von Kunden, genau. Lieferanten, überein mit dem, wie der Unternehmer das gern hätte, dass man ihn sieht?
Ja, okay. Genau. Ja. Weil ja der Kunde, der Partner ganz andere Dinge wahrnimmt, als wie der Unternehmer und das Team selbst. Wir sind ja alle, auch ich in meiner Werbeagentur oder in meinem Tun, in unserem Tunnelblick. Und da kommen auch Dinge raus, wo wir durchaus überrascht sind. Und hochinteressant, die kritischsten Ansprechpartner sind die interessantesten.
Ja, natürlich, weil da geht man halt auch wahrscheinlich dann also auf dieses Feedback, was wir im Journalismus immer sagen, dieses Team Red, also das immer darauf ausgelegt ist, die Story quasi so zu zerstören, dass sie nicht mehr glaubwürdig wäre. Ja,
ja,
genau. Um da halt alle möglichen Angriffspunkte abzulegen. Und das ist ja da nachher auch so, weil wenn ich da dann das kritische Feedback, dann muss ich mich ja selber immer wieder auch kritisch hinterfragen. Macht ja völlig Sinn.
Ja, ja.
Das ist schon spannend.
Absolut. Ja. Ich sage gern, entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, positives Feedback ist für die Motivation. Kritisches Feedback, wirklich konstruktiv kritisches, ist gut für die Weiterentwicklung.
Genau, konstruktiv kritisches nämlich. Das macht sie dann
das
aus.
Das ist die Kunst. Ja, ja, genau. Die wenigsten können wirklich sagen, du bist jetzt der Geisterfahrer gewesen. Da habe ich unter anderem auch ein paar Kollegen, wo ich sage, hey, du bist mein ehrlichster Kritiker. Bitte sag mal deine Meinung zu X oder Y.
Ja, und da glaube ich, ist es ja ganz wichtig, dass das dann aber Personen sind, die eigentlich keine Stakes im Unternehmen haben. Weil, weil eben wenn ich da meine Frau frage oder meine Mitarbeiter oder so irgendwas, die werden das ja nicht so abgeben, als wie eben einer, der halt sagt, naja, mir ist das ja prinzipiell egal. Ja. Ich sage dir das einfach, wie ich sehe.
Ja. Und eine super, super interessante Einladung zur Kritik ist, hey, ich habe da eine Frage, bitte zerreiß mich. Und dann müssen die Kunden lachen und dann, oder beziehungsweise der Ansprechpartner lachen und dann kriegst meist eine richtig ehrliche Antwort.
Okay, ja, gut, das nehmen wir uns mit als einen großen Tipp. Ja. Wie tief geht jetzt das aber eigentlich rein? Wir haben jetzt schon gesagt, also es ist ja nicht nur eben dieses visuelle Erscheinungsbild, das spielt eine Rolle, weil du hast so gesagt, quasi das übersetzt diese innere Haltung in ein Bild, dass man sich das halt auch visuell vorstellen kann. Aber wie bringe ich jetzt zum Beispiel auch die Leute dazu, dass sie sich am Telefon schon richtig melden oder dass, wenn ich einen Messestand mache, die Leute sich dort auch entsprechend so verhalten, dass es zu meiner Marke passt? Das spielt ja dann alles mit der Rolle, oder?
Ja, also unbedingt. Vielleicht auch wieder das Beispiel Arno, Marke für Familienunternehmen in Oberösterreich. Bodenständige regionale Unternehmen. Aber auch wichtig zum sagen, es geht nicht um nur kleine Unternehmen. Mein größter Kunde hat 1600 Mitarbeiter, bei kleinster ist er EPU. Es hat nicht so sehr mit dem, was da, sondern mit dem direkten Handling und dann schnelle Entscheidungen. Aber kurz abdrift, ich bin für oberösterreichische Familienunternehmen da. Ich kann nicht sprechen wie ein Cambridge-Professor. Ich muss meine Zielgruppe abholen. Ich darf, und das macht mich so happy, weil ich kann sein, wie ich bin. Ich kann bei Erstterminen im August mit der Short und Flipflops aufmachen. Dann komme ich auf den Kunden frei und es gibt überhaupt keine Irritation. Ich kann meine LinkedIn-Artikel mit Dialekt würzen. Ja. Ich kann meine Marke dadurch, wie ich rede, wie ich bin, also wie zum Beispiel, ich rede jetzt ja, wie mir der Schnabel gewachsen ist, weil es zu meiner Marke gehört. Und ich habe lange ein Problem gehabt, weil ich solche Interviews nicht führen habe können, weil ich bin in die Knie gegangen, weil ich tatsächlich nicht authentisch und nicht gut bin, wenn ich in der Schreibe spreche. Ich kann es, aber in so einem Setting, wie es wir jetzt haben, dann würde ich wahrscheinlich nicht gut sein. Ja. Und das ist der Punkt, ja.
Das ist der Punkt, ja. Ja. Wie gehst du da mit Kunden um oder hast du das schon einmal gehabt, die diesen Widerspruch, so wie du ihn jetzt auch beschreibst, nicht sehen? Wie bringt man die dazu, dass die den Blickwinkel dann auch verändern können? Das finde ich nämlich sehr spannend oder schwierige Aufgabe, könnte ich mir vorstellen.
Ja, es ist tatsächlich eine Challenge. Also deswegen bin ich ja der DAO und ich hoffe, dass ich bei meinen Kunden, also der dümmste Unternehmer, der User, weil ich halt immer mit dem neutralen Blick reingehe. Aber ich bin, würde man sagen, der Wächter ihrer Marke und ich zeige halt auf, wenn gewisse Dinge nicht zusammenpassen, wenn das nicht matcht. Also wenn man dann praktisch nicht seiner Marke entsprechend handelt, spricht. Und ich bin so der Verfechter von, lass uns einmal tun und dann durch das Feedback, durch die Kritik, durch die Motivation entwickelt man das Ding einfach weiter. Ich habe jetzt vor kurzem das Thema gehabt, Arno ist auf LinkedIn Familienunternehmen Oberösterreich und habe halt irrsinnig viel mit Dialekt geschrieben. Ich habe es übertrieben. Ich habe es irgendwann einmal, weil es ist gut angekommen, ich bin immer wieder darauf angesprochen worden, ich habe mich einfach dann auch selbst gefunden, ich kann ganz lockerlässige Texte schreiben, aber ich habe es irgendwann einmal übertrieben und darum habe ich auch einen Kollegen, der gehabt, du Arno, das passt jetzt überhaupt nicht mehr. Was ich damit sagen will, Marke entwickelt sich immer weiter und es kann dann durchaus vorkommen, dass du diesen Pfad verlässt, Stichwort Ökoplant-Spezialist für große Bäume und Sträucher, dass man halt dann aufzeigt und sagt, hey, das passt eigentlich nicht zu deinen Marken. Das ist der Punkt.
Das heißt, das immer muss ich schon, reflektieren. Genau, also das muss ich auch immer so ein bisschen im Auge haben. Und gleichzeitig, aber das kann sich auch schon natürlich weiterentwickeln. Also das ist jetzt nicht etwas, was ich einmal in Stein meißeln und dann bin ich die nächsten 15 Jahre so, sondern ich passe mich dann auch dem an, wie es sich entwickelt, oder?
Ja, du kannst natürlich einerseits, wenn du sagst, nein, es interessiert mich alles nicht mehr, dann natürlich musst du das ganze Ding neu erfinden. Aber da sind wir nicht mehr bei der Marke, das ist kein Markenthema mehr. Aber natürlich kannst du innerhalb deiner Marke Dinge entwickeln. Wie zum Beispiel, ich habe halt Brand Designer, Strategieentwicklung, aber jetzt ein neues Thema, das ist der Do-It-Yourself-Markenbaukasten, wo einfach EPU-Startups und KMUs selbst an ihrer Marke arbeiten können. Ist eigentlich eine ganz andere Tätigkeit, aber dennoch noch immer in meiner Markenwelt. Es ist ein Perfect Fit. Das ist einfach eine Ergänzung meines Portfolios. Und zugleich auch mache ich ja Interims-Markenführung für Unternehmen, die sagen, wir haben jetzt gerade einen Bedarf, weil wir kein ausgeprägtes oder starkes Marketing-Team haben. Arno, komm bitte ins Unternehmen und hilf uns, unsere Marke aufzubauen, zu entwickeln oder auf den nächsten Step zu heben. Auch das ist möglich. Passt nicht passt schon zur ersten Idee, aber ist einfach eine Weiterentwicklung im Sinne meiner Marke.
Wenn du jetzt da überhaupt auch so ein bisschen an die Zukunft denkst mit diesen ganzen neuen Dingen, auch so wie du es jetzt erklärt hast, eben, man kann immer wieder was in seinem Markenkern dazu entwickeln, das eine passt und so auch. Wie Wie veränderten sich so ein bisschen die Markenbotschaften auch der Unternehmen? Weil es ist ja jetzt mit, sagen wir, diese ganzen KI-Sachen und alles, das da gibt, ja. Social Media, ja, erstens ist ein Haufen Zeug, das da immer permanent ist.
Ja.
Und macht es für die Unternehmen die Markenarbeit irgendwie auf der einen Seite leichter und auf der anderen Seite aber wahrscheinlich auch gefährlicher? Wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um?
Ja, wie gehe ich mit dem Spannungsfeld? Stichwort KI ist ein absoluter Gamechanger. Ich möchte eins vorausschicken, ich bin kein KI-Experte. Ich bin ein Anwender und ich lerne mir die Tools, wenn der Bedarf dann entsprechend da ist. Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu den KI-Tools. Einerseits ist das Potenzial da, weil eine Person oder wenige Personen ein ganzes Team abbilden können mit den Möglichkeiten, den technischen Möglichkeiten. Zugleich ist es die Gefahr, dass man halt einfach wirklich mittelmäßige Ergebnisse produziert.
Shit in, shit out, wie es so schön heißt.
Genau, genau so ist es. Also jetzt da von der Datenbasis bzw. Strategie. Aber der Punkt ist, ich habe zum Beispiel von einem Kunden habe ich, 3 Entwürfe für Autobeschriftung mit ChatGPT erhalten. Und dann sagt Arno, wie findest du die Entwürfe? Und ich habe gesagt, wüsstest du hören aus der Brille des Designers oder wüsstest du hören aus der Brille des Markenentwicklers oder Markenbegleiter? Und die Frage war, warum? Weil es 2 verschiedene Antworten sind. Der Designer würde sagen, schaut gut aus, passt. Okay, vielleicht sogar ein bisschen mittelmäßig. Es war ein gutes Design, stimmig, kann man nicht meckern. Aus der Sicht des Markenentwicklers habe ich gesagt, woher kommen die grafischen Elemente? Warum haben wir jetzt eine neue Farbe im Branding? Warum ist der Slogan jetzt so definiert und warum sind die Schriften plötzlich anders? Wir reden bei der Marke von Wiedererkennung und wenn die Wiedererkennung nicht konsequent gelebt wird, wirst du mit der Zeit nicht gleich, aber mit der Zeit deine Marke wieder verwässern, weil das ist ja der Zweck von Branding.
Genau.
Ich möchte wiedererkannt werden, drum haben große Firmen wie Lufthansa, die sind extrem penibel, wenn es darum geht, dass das Orange genau das Orange hat, wie es definiert wurde oder das Blau. Oder der Kranich in der Platzierung. Da geht es um die Wiedererkennung. Dass das natürlich dieses Spiel neu aufgeholt wird mit Social und Co., ist wieder ein anderes Thema, aber dennoch, Branding ist ganz, ganz wichtig. Die Gefahr ist, dass halt jetzt, weil es so leicht geht, eine Menge, und das kriegen wir schon mit auf Social Media, eine Menge produziert wird, die aber Desinteresse erzeugt, weil man es ja nicht mehr lesen will. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lese halt viel, viel weniger Inhalte wie früher, weil halt einfach, es ist eine Lawine, eine Content-Lawine, die losgetreten wird, die aber Desinteresse erzeugt und gleichzeitig die Unternehmen, die auf dieses Thema setzen, gleichzeitig uninteressanter werden, weil es generisch mittelmäßigen Content produzieren.
Und eben auch schwieriger ist, diesen guten Content zu finden, der dann relevant ist für das Thema, für das ich mich gerade interessiere. Eben, ja.
Also wird immer schwieriger.
Das ist natürlich so ein Thema. Ja. Weiß nicht, wenn du jetzt da 5 Jahre vorausschaust oder 10 Jahre.
Kann man das nur heutzutage mit KI?
Ja, das ist schwierig, oder? Genau, das ist eine Grundsatzfrage.
Ja.
Ja, wenn du jetzt nur 2 Jahre vorausschaust, vielleicht einmal 2 Jahre, das ist vielleicht noch gangbar. Ja. Wie tut denn sich das gerade für so regionale Familienunternehmen? Ändert sich da etwas Gravierendes im muss man da auf irgendwas schauen, damit die eben auch noch in 2 Jahren in der Region wahrgenommen wäre? Oder ist das in der Region vielleicht sogar einfacher, weil ich eben dort besser verankert bin und auch im täglichen Leben besser drinnen bin?
Es geht um die Beziehung zu Menschen. Und wenn man es dann wirklich als kleines regionales Unternehmen dann auch wirklich schafft, als Mensch und Unternehmen mit einem gewissen Team wahrgenommen zu werden, dann ist es natürlich leichter. Aber tatsächlich, was bringt die Zukunft? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, und das weiß ich heute.
Du auch nicht. Dass,
es ist so, nein, ich habe keine Ahnung.
Kann's uns sagen.
Ja, und das ist die eine Seite, die fordert mich genauso massiv. Und gleichzeitig finde ich es total spannend, was da gerade jetzt passiert. Also Nummer 1, ich würde jedem Unternehmer einfach raten, bleib neugierig. Schau dir die Dinge an. und sage, nein, ich brauche keine Marken, ich bin ja nicht Adidas. Im Gegenteil, schau dir das an, was du halt wirklich für Möglichkeiten hast, weil das ist jetzt super spannend. Du hast als Familienunternehmen die Möglichkeiten, werblich aufzutreten und sichtbar zu werden, wie damals nur die ÖMV, weil es die Kohle gehabt hat. Und jetzt hast du digitale Möglichkeiten, die sind unglaublich breit gefächert, wo du dann auch entsprechend rausgehen kannst. Du musst nicht alle Kanäle erschlagen, weil das sehe ich zum Beispiel auch bei Familienunternehmen, dass die auf jedem Kanal das Gleiche posten. Habe ich auch gemacht und mache ich auch immer wieder. Ich gebe es auch offen zu, aber gleichzeitig muss man sich fragen, lieber einen Lead-Kanal für sich definieren oder Lead-Kommunikationskanäle und Instrumente und diese super sauber bespülen, das ist mir das eine. Und glaube ich, sehr wichtig, wenn du in die Zukunft schaust, schau auf die Vergangenheit und schau auf die Gegenwart. Was hast du in den letzten 10 Jahren, 5 Jahren richtig, richtig gut gemacht? Und schau, dass du die nächsten 3 bis 5 Jahre dafür bekannt wirst. Das würde ich raten. Weil ein Wendeltreppen wird in 5 Jahren auch gebraucht werden. Ein Tischler, ja, auch genauso. Aber die Unterscheidung macht dann wirklich das Unternehmen langfristig stark und stabil am Markt.
Arno, das ist eigentlich ein perfektes Schlusswort schon fast.
Ah, okay.
Aber okay. Bevor ich dich ganz wieder in deine Markenarbeit entlasse, hätte ich jetzt bald gesagt, das ist das falsche Wort dazu. Wir haben so diese obligatorische Abschlussfrage ganz zum Schluss. Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern 3 kurze Tipps mitgeben möchtest, wenn morgen jemand anfängt und sagt, okay, ich mache mir jetzt Gedanken über meine Positionierungen. Was sind denn so die ersten 3 Schritte, die ihr umsetzen sollt, damit das in die Gänge kommt?
Puh, ja genau. Also die ersten 3 Schritte, viele haben das Problem mit einer Positionierung. Stöder, die Frage, welche 3 Projekte waren unglaublich lässig? Und warum? Was waren die Rahmenbedingungen? Was waren die Faktoren, dass die letzten, dass 3 Projekte abgegangen sind wie Raketen? Ein absolutes Erfolgsbeispiel, wo man noch 3 Jahre drüber redet. Das ist mal das eine. Und stell dir die Fragen, warum sind 3 Projekte Vollgas in die Hosen gegangen? Was waren die Rahmenbedingungen? Warum war das so? Und leite davon ab, was das für deine Positionierung bedeuten könnte. Und je mehr du diese Projekte reflektierst, desto mehr kannst du für deine Positionierung ableiten. Natürlich ist das jetzt nur die Spitze des Eisbergs und sind praktisch 2 Fragensätze, aber das ist halt ganz, ganz einfach. Nummer 2, hast du ein super knackiges Budget und du möchtest halt dann mit einer Positionierung raus. Wenn du auf etwas verzichtest, eher das Logo, weil das Logo sorgt für Wiedererkennung, investiere in die Botschaft, sprich Text und Bild und schau, dass du mit einer Website und mit Social-Media-Beiträgen, die deine Marke und Markenpositionierung authentisch transportieren, dass du da die Energie rein hast. Und wenn du dann soweit bist, dann kannst du das Ding, das ist in der Abwertung gemeint, die Marke ja laufend weiterentwickeln. Ich weiß selber, wie das war 2004, auf jeden Schilling, Euro geschaut. Das war einfach richtig, richtig intensiv, dass man halt dann schaut, wie kommt man da, wie kriegt man in die Gänge. Und lieber gleich fundiert, einen Schritt nach den anderen und das Ding weiterentwickeln. Bin ich schon wieder beim Ding, Entschuldigung, die Marke. Ja, das ist viel zu wichtig.
Ja, die Marke ist dein Ding.
Ja, die Marke ist mein Ding, für das brenne ich. Und ich habe es tatsächlich selbst erlebt.
Ja.
Ich bin 14 Jahre für die Kundenorientierungslos durch den Markt gestolpert. Und irgendwann war ich da, hey, da gibt es ja den Typen für die Marken für Familienunternehmen. Oder Ökoplante-Spezialisten für große Bäume.
Ja. Arno, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es war ein super Gespräch, war extremst kurzweilig, sehr aufschlussreich.
Danke, gefällt es sehr.
Ja. Hörerinnen und Hörer haben da auch einiges mitgenommen. Wir haben deine Kontaktdaten und natürlich auch den am Anfang angesprochenen Ratsherren-Blog werden wir in den Shownotes alles verlinken. Das heißt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr findet alles zum Arno in den Shownotes. Und wenn Sie in Oberösterreich sitzt und Unterstützung bei der Marke braucht, der Arno hilft euch.
Sehr gern, sehr gern. Danke für die Möglichkeit, dass ich meine Marke in den Podcast schmeißen habe können.
Gerne, gerne. Ja, und ansonsten möchte ich nur noch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, ja, lasst uns ein Like da, empfehlt uns weiter, teilt die Episode, erzählt es euren Freunden, für die das vielleicht auch interessant ist. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, was ich immer sage zum Schluss, bleibt erfolgreich. Danke.